HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Ludwig Güttler. Gastgeber ist Andreas Bomber. Sie sind, Herr Güttler, wohl der international bekannteste Trompetenspieler Deutschlands, besonders auf dem Feld der Barockmusik. Genauso bekannt sind Sie für Ihre Initiative zum Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche. Dazu haben Sie, wenn man so will, von 1991, also unmittelbar nach der Wende, bis 2005, vor 10 Jahren, also als die Kirche fertiggestellt und wieder eröffnet wurde, gesammelt oder soll man sagen,
das
trompetet.
Das ist korrekturbedürftig. Ja. Gesammelt habe ich in den ersten Dezember, ja den letzten Novembertagen 1989.
Also das war unmittelbar nachdem
sofort
die Mauer aufging. Ich erinnere mich, 1985 war ich mal in Dresden gewesen, also noch zur DDR-Zeit. Da lag dieser traurige Haufen auf dem Neumarkt und es war die Gedenkstätte, wenn man so will, gegen den Krieg. Das kann man verstehen in Dresden. Aber war der Wunsch der Dresdner wirklich so groß, mit Ihnen an der Spitze die Kirche wieder ins Stadtbild zu stellen?
Der Wunsch der Dresdner existiert vom März 1945. Das habe ich erlebt, aber nicht bewusst, denn damals war ich ja erst 2 Jahre. Aber wir wissen, wer alles diesen Wunsch immer wieder ausgesprochen, formuliert, diese Idee verbreitet hat. Ständig gab es Menschen, die das ignoriert haben, für unmöglich gehalten haben. Aber das Entscheidende war, dass es aus dem Herzen einiger Dresdner und auch Dresdner in der Welt war, dieser Wunsch niemals ganz zu verbannen.
Wie hat sich das denn zu DDR-Zeiten geäußert? Hat es da immer wieder mal Anläufe gegeben, das zu ändern?
Es hat Anläufe gegeben, zum Beispiel aus der Bundesrepublik, Hans-Jochen Vogel zum Beispiel im Landeskirchenamt. Es gab Anläufe bei Architekturwettbewerben, die Stadt Dresden gestaltet haben, wo es welche gab, die absichtsvoll sozusagen einen Aufmarschplatz für Demonstrationen quer durch dieses zyklisch und konzentrisch angelegte Stadtgebilde der ursprünglichen Festung folgend schlagen wollten. Und es gab Architekten und Gestalter, die mutig trotz all dieser Vorgaben die Frauenkirche als zentralen Bezugsort, Herz, Seele, Maßstab auf den Neumarkt gestellt haben in ihren Modellen. Ich habe da viele Einflüsse, auch ein Jubiläum des Erbauers George Beer, wo man dann einfach die Idee propagiert hat und sozusagen im Nebensatz das mitgebracht hat. Oder wenn eine andere von George Beer gebaute Kirche, die auch zerstört oder hinfällig war, wieder aufgerichtet oder verbessert oder repariert wurde, dass man dann mit dem Seitenvermerk, aber das Eigentliche, die Krönung, ist ja die wieder aufgebaute Frauenkirche. Und es kommt hinzu, ich muss sagen, in der Welt, von Japan oder bis USA, in den Hotels finden Sie überdurchschnittlich viele Darstellungen von Dresden. Und darin wiederum überdurchschnittlich Zwinger, Hofkirche, aber am meisten die Frauenkirche. Und stets die nicht zerstörte.
Das Stadtbild von Dresden, wie man es kennt, ist undenkbar.
Ohne diese Imago,
große Kuppel, ja.
Es ist nie, war nicht gestorben. Es war auch nicht zerstörbar.
Sie sind ja kein gebürtiger Dresdner, Sie stammen aus dem Erzgebirge, aus Sosa, das ist da, wo das Erzgebirge so langsam ans Vogtland grenzt, also es ist ein bisschen weg von Dresden.
Das ist da, wo das Erzgebirge nach Böhmen übergeht.
Ja. Wie kommt dann Ihr Engagement für
Dresden? Das hat mehrere Gründe, vielleicht auch einige unbewusste. Also mein Großvater väterlicherseits wurde am 6. Januar 1800 noch mal zerquetscht in der Dreikönigskirche hier getauft. Der Urgroßvater war hier in Dresden am Hof für Forst zuständig und ich war als junger Mensch, damals noch viel jünger als heute, in Leipzig sehr aktiv in der Studentengemeinde und auch im Musizieren, Thomaskirche, Universitätskirche, Nikolaikirche überhaupt. Und war Kantor der Studentengemeinde und habe in der Universitätskirche ja die Kantatenaufführungen und alles mit dem großen Chor gemacht, den ich da hatte. Und die wurde ja in einem beispiellosen Akt von Barbarei gesprengt, 30. Mai.
Die berühmte Paulinerkirche.
Die berühmte Paulinerkirche,
Aktion von 68.
Die eigentlich zur Identität von Leipzig gehört, wie die Leipziger Messe oder Leipziger Rat, mit dem Bach sich so viel anlegen musste. Als die gesprengt wurde, hat uns alle, die wir da waren, eine ohnmächtige Wut überfallen. Es hat ja alle Einsprüche von der Denkmalpflege und alle Bitten und wenigstens noch etwas zu retten. Selbst von der Orgel konnte ja nicht alles gerettet werden. Es fiel ja dann Teil der Sprengung zum Opfer. In eine Wut. Man müsste in eine Situation kommen, um die Machthaber zu zwingen, sie wieder aufzubauen. Als eine mögliche Sühne verbunden mit einem eingeschlossenen Schuldeingeständnis. Und dann kam ich ein Jahr später nach Dresden und fuhr Volltrompeter zur Philharmonie und fuhr also jeden Tag zur Probe und von der Probe weg und zum Konzert und zurück an diesem Trümmerberg Frauenkirche vorbei. Wenn man sich das einmal Revue passieren lässt, wie schnell die Sempergalerie der Zwinger, übrigens auch bereits im März 1945 haben Maurer begonnen, den Zwinger wieder aufzubauen, ohne auf eine staatliche oder von der Stadt kommende Anordnung zu warten. Also das, aus freien Stücken.
Weil das zu Dresden gehörte und das Heimatgefühl ihn geboren hat.
Sie konnten es aus ihrem Herzen nicht reißen und sie konnten mit dem Gedanken, dass es zerstört und gar für ewig zerstört war, konnten sie nicht leben. Ganz einfach, ganz grundsätzlich. Und die Stempergalerie, die Hofkirche war aufgebaut. An der Semperoper war man zugange. Das war zwar immer wieder verschoben worden und immer später. Aber die Frauenkirche war sozusagen als Ruine in dieser Gestalt am Platze und war sozusagen in die Politik, auch den Kalten Krieg einbezogen. Und ich dachte dann, man hat ja immer aufmerksam die politischen Verhältnisse verfolgt und ich dachte, wenn es einmal, so nannte man das in der DDR, eine weiche Welle geben würde, wo zum Beispiel übrigens die französischen und die italienischen kommunistischen Parteien bei ihren Treffen immer beigetragen haben, indem sie gesagt haben zu den DDR-Leuten und dem ganzen Ostblock, wir können bei uns keine Wahlen mehr gewinnen, weil eure Obstruktionspolitik allem kirchlichen und den kirchlichen Bauten gegenüber uns in unseren Ländern daran hindert. Und daraufhin wurden auch Neubauten in den Neubaugebieten von Kirchen zugelassen. Jedenfalls, es hat viel dabei eine Rolle gespielt. Und ich dachte damals, wenn ich im Westen konzertiert habe, erstmal 10 Jahre ja gar nicht, das ging ja nicht. Und dann habe ich so bei Empfängen nach den Konzerten, Oberbürgermeister oder wer auch immer, gesagt, ich bitte euch jetzt mal um eine Antwort, ohne nachzudenken. Wenn es uns bei einer weichen Welle der DDR gelingen würde, die Frauenkirche aufzubauen oder in Angriff zu nehmen, dass sie aufgebaut wird, würdet ihr mithelfen, ja oder nein? 100% der Antwortenden haben spontan mit ja geantwortet. Das weiß ich, wusste, es gibt ein Potenzial, wenn es richtig angesprochen wird und von den richtigen Personen angesprochen wird, ist da ein Volumen, ein Bewusstsein, eine Solidarität, die belastbar ist.
Ja, dann hat es 14 Jahre, 15 Jahre gedauert. Haben Sie damit gerechnet, dass es funktioniert? Denn auch da erinnere ich mich, dass man dann gesagt hat, naja, wir müssen halt diese ganzen Steine, die es noch gibt, sortieren und da muss ja alles neu gemacht werden. Wir wissen überhaupt nicht, wie das richtig ausgesehen hat da drin. Man hatte Fotos, aber da gab es ja auch die verschiedenen Restaurierungen, Neubemalungen, da gab es die Orgeldiskussion zum Beispiel. Also das war abzusehen, dass das eine Ewigkeit dauert und da kann man doch auch mal den Mut verlieren oder den Weg verlieren und sagen, es funktioniert einfach nicht.
Ja, kann man nicht, hätte man können, haben wir aber nicht. Wir waren stur wie die Panzer von einem großen Beharrungsvermögen. Das lag daran, dass wir Schulterschluss in dem Kreis derer, die das wollten, hatten. Und die eigenen Bedenken, die man dann immer mal so in sich auch hatte, die haben wir sozusagen durch kräftiges Singen überstimmt.
Jetzt, Herr Güttler, machen wir mal Musik, die mit der Frauenkirche zu tun hat. Sie haben das dort, glaube ich, aufgenommen. Ein Stück von einem Komponisten namens Johann Adolf Hasse, der ist den Dresdnern höchst bewusst. Außerhalb Dresdens spielt er im Musikbetrieb nicht so eine Rolle, weil er am Dresdner Hof gewirkt hat und eben zu diesem berühmten Kreis von Musikern gehört hat.
Er hatte damals eine europäisch größere Bedeutung als Bach. Er war hochgelitten und war von Bach auch selbst sehr geschätzt.
Genau, der war an der Hofoper und hat wunderbare Stücke geschrieben für die Kurfürstin, die das mochte, und ihren Mann. Von ihm ein Ausschnitt aus einer Messe, Missa Ultima, das ist die letzte Messe. Und aus diesem Stück hören wir das Agnus Dei, das Sie dirigiert haben.
Ja, ich dirigiere seit meinem 14. Lebensjahr.
Das Agnus Dei aus der Missa Ultima von Johann Adolf Hasse war das. Aufgenommen Ende 2005 in der Dresdner Frauenkirche mit Ulrike Steude, Sopran Elisabeth Wilke Alt, dem sächsischen Vokalensemble und den Virtuosi Saxonie unter Leitung von Ludwig Güttler. Ludwig Güttler ist zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Herr Güttler, das war am Ende der langen Strecke dieses 15-jährigen Ringens um den Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche, für den Ihr Name steht wie kaum ein anderer. Was waren Ihre Gefühle, als es hieß, wie bei Josef Haydn in der Schöpfung, vollendet ist das große Werk?
Zunächst gibt es bei der Frauenkirche niemand, der beim Wiederaufbau sagen kann, ich. Es ist ein, wenn der Begriff nicht so durch die Kollektivierung der Landwirtschaft und DDR verbraucht wäre, es war ein wirkliches Wir. Ein Wir allein ist so etwas ohnehin weder mental noch physisch noch finanziell zu leisten. Es muss ein in konzentrischen Kreisen sich ausbreitendes Ideenbewusstsein geben, was so gleich akzeptiert wird, ohne viele Zwischenkoordination und weiterwirkt. Und von dort das Elixier des Wiederaufbaus, Vertrauen in Spende zurückzukommen, um das zu bewirken, was notwendig ist, aufzubauen. Dass dabei viele Fragen, Sie haben sie vorhin schon angeschnitten, Gestalt, Statik, Tragwerksplanung, Farbigkeit, diese ganzen Relativierungen.
Ja, das war ja bei George Bär schon ein ingenieurtechnisches Meisterwerk, diese riesige, schwere Kuppel zu tragen. Das darf man nicht vergessen, das war 18. Jahrhundert.
Richtig, aber es gab eben die Berechnungsgrundlage, die gab es erst später. Aber wie man ja oft, wenn es nach den Berechnungsgrundlagen ginge, dürften ja die gotischen Türme alle schon nicht mehr stehen. Die Empirie und das, die Erfahrung der Handwerker, der Steinmetzen, war ungeheuer. Bei jedem Detail, was man wieder kennenlernt, bei dem Sortieren der Steine, bei der archäologischen Entrümmerung und bei der Maßhaltigkeit des Bauwerks, so viele Hüte kann man sich nie aufsetzen, wie man eigentlich ziehen muss. Mhm. Um zu sehen, mit welchen Mitteln sie welche Ergebnisse erzielt haben. Das war übrigens auch für mich ein riesen Lernprozess, das ganze Geschehen mit dem Wiederaufbau, auch wie man Menschen ansprechen kann, wie man unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Weltanschauung, unterschiedlicher Konfession, unterschiedlichen kulturellen Hintergrunds, wie man einen gemeinsamen Nenner findet, ja, und was der in der Lage ist zu bewirken.
Und dazu kommt, dass man, ich glaube, man kann sagen, dass dieses Projekt das vielleicht sinnfälligste Projekt der deutschen Vereinigung gewesen ist, denn es langt ja nicht, den Dresdner Wunsch zu kanalisieren, diese Kirche endlich wieder ins Stadtbild zu integrieren, sondern man braucht ja viel Geld. Und das Geld war auf dem Gebiet der ehemaligen DDR dafür nicht vorhanden. Man brauchte also viel Geld aus dem Westen, auch international. Und auch da musste man das erwecken und in den Leuten wachrufen, was bei den Dresdnern automatisch da war, wie Sie gesagt haben, der Wunsch, diese Kirche wieder aufzubauen. Wie ist Ihnen das gelungen?
Es war bei einigen Dresdnern da. Zunächst, als wir den Wiederaufbau artikuliert haben, hatten wir 90% Gegenwind. Viele hatten Sorgen, da wurde Geld gebraucht und das Geld brauchen wir doch erst auf der Straße und beim Bananenkaufen und bei den ganzen, erst das Hemd und dann der Rock. Oder erst, um mit Brecht zu sprechen, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Und dann der Glauben daran, dass das überhaupt möglich und notwendig ist, der war ja bei fast niemand vorhanden außer uns. Auch bei der Kirche nicht. Eingangs bei Ihrem Satz haben Sie erwähnt, dass es ein möglichst vollkommenes Symbol, Denkmal, Sie sprachen für die Einheit. Ich möchte das noch ein bisschen differenzieren. Für mich ist die Einigkeit, die sich in dem Handeln ausdrückt, noch etwas anders als der Vollzug der Einheit. Und das ist ja das, was ich vorhin sagte, bei vielen Gegensätzen und vielen anders geprägten Zuständen, dass man einen gemeinsamen Nenner, und den haben wir gefunden. Und es war leichter, einen Menschen, der schon 2, 3, 4, 5 Mal gespendet hat, zum 6. oder 7. Mal zum Spenden anzuregen, als jemand, der noch dem das kalt gelassen hat, der gleichgültig war, zum 1. Mal zu bewegen. Insofern, die Idee wirkt weiter, sie wirkt bis heute. Und sie wirkt auch insofern, dass wir von unseren vielen Mitgliedern, die also in ihrer Vereins- oder Struktur hatten, den Wiederaufbau als Bauwerk, und das war mit der Weihe ja erfüllt, dass sie dann gesagt haben, ja, wenn das in Dresden möglich war, dann ist bei uns doch das Schloss oder das Bürgerhaus oder die Brücke über dem Park alles kein Problem. Natürlich war es ein Problem. Wenn Sie 5 Euro brauchen von jemandem, gehen Sie mal hin, bis Sie sie haben. Aber der Mut, das Zutrauen, diese Vision und diesen Glauben, dass das möglich ist, das sind die entscheidenden Produktivitätsfaktoren dabei.
Es hat einen besonders bewegenden Moment gegeben. Das war als gespendet von Engländern Man muss in Klammern sagen, das waren ja englische Flugzeuge, englische Bomben, die die Kirche zerstört haben und mithin das ganze alte Dresden, das barocke Dresden in Schutt und Asche gelegt haben, was man ihnen ja auch immer vorgeworfen hat und immer noch vorwirft. Es waren Engländer, die das Kreuz auf der Kirche, diese Laterne oben, das allerletzte,
das Kuppelkreuz
gespendet haben. Das wurde nach Dresden gebracht, dort angebracht. Das wurde auch gesagt, dass es von Engländern kommt. Sie sind 2007 sogar mit einem englischen Orden ausgezeichnet worden. Sie sind Mitglied des Order of the British Empire. Das hat vielleicht auch damit zu tun. War das eine besonders symbolische Geste? Wie ist das angekommen in Dresden?
Wie es in Dresden ankam, weiß ich nicht, weil ich die Zeit nicht hatte, links und rechts zu gucken, sondern geradeaus. Und da war natürlich dieser symbolische Akt, dass der Sohn eines Bomberpiloten selbst als Kunstschmied das hergestellt hat, mit dem Geld der englischen inzwischen Freunde. Das ist das eine. Und in dem Augenblick, wo sie zu einem relativ frühen Zeitpunkt die Vollendung des Bauwerks spenden, das Kuppelkreuz mit der Turmhaube, bekrönt ja den Wiederaufbau, nicht nur jetzt in der Ansicht, sondern auch, wenn man einmal bis dahin gebaut hat, ist das das Letzte. Mhm. Damit haben sie ja auch den Glauben daran gebracht, wenn die Engländer, ich sage es jetzt mal so pauschal, obwohl ich das sonst nie verwende, in dem Fall, daran glauben, dass der Wiederaufbau gelingt, auch durch ihre Mithilfe, und sie uns den Abschluss spenden, heißt das, salopp gesagt, ja, man braucht nur noch bis dahin zu bauen, dann kann man es aufsetzen. Also das, unausgesprochen war das aber symbolisch zum Ausdruck gebracht. Friedrich Kirchhaus und ich, wir waren ja auch in England und haben dort Benefizkonzerte gegeben, wo uns die Lufthansa die Flüge gesponsert hat. Also es war ein breites angelegtes Netzwerk.
Ludwig Güttler, einer der Wiederaufbauer, der Initiatoren des Wiederaufbaus der Dresdner Frauenkirche. Sie sagten, das war ein Kollektiv, aber dennoch muss ja einer mal anpacken und vor allem seine eigene Berühmtheit und seine Prominenz in den Dienst der Sache stellen, damit ihm andere folgen. Vielleicht an dieser Stelle lassen wir dieses Thema Frauenkirche. Herr Güttler, Sie haben vorhin gesagt, Sie haben schon mit 14 Jahren dirigiert. Sie sind doch Trompeter.
Ja, ich war damals auch Cellist. Trompeter, Cellist, Chordirigent, Posaunenchor dirigiert, Kirchenchor dirigiert und war dann Kantor der Studentengemeinde in Leipzig. Habe alle Bach-Motetten, viele Kantaten der Universitätskirche aufgeführt, bis Ausschnitten aus der Johannespassion. Ich habe das gesamte Schütz, die geistliche Chormusik gemacht, jetzt Israels Brünnlein, Schein, von viele neue Sachen bis hin Willy Burkhardt, Pepping, Distler. Uraufführungen in der Meißner Kantorei gesungen.
Das war einer der bedeutenden Chöre, die sich der zeitgenössischen Chormusik in der DDR gewidmet haben. Ich glaube, ist bis in die letzten Jahre noch so gewesen.
Ja, die Uraufführung, ja. Das sagt der Arm, heißt achtstimmige Melodie von Kurt Hessenberg, haben wir alles gemacht. Günter Raphael, Versuchung Jesu. Also ich bin in diesem Metier zu Hause.
Und warum sind Sie dann Trompeter geworden und nicht Dirigent?
Tja, man kann nicht alles gleichzeitig machen. Und inzwischen bin ich ja beides. Und das miteinander so zu koordinieren, das sozusagen auch aufzubauen, setzt ein konstruktives Verständnis voraus, und dass man das Ziel nie aus den Augen verliert und die tägliche benötigte Kraft, auch durch das Musizieren selber, sich immer wieder hereinholt, um, wie Bach schon sagt, zur Rekreation des Gemüts das Entsprechende zu tun. Das setzt ein sehr verantwortliches Handeln voraus.
Wir hören jetzt wieder ein Stück mit Ihnen, wo Sie jetzt auch selbst mitspielen, von Georg Philipp Telemann, ein D-Dur-Konzerto für Violine und drei Corni da Caccia. Das ist auch ein wichtiger Punkt in Ihrer Biografie, wie ich gelesen habe. Darüber sprechen wir im Anschluss an diesen Konzertsatz. Der erste Satz aus einem Concerto D-Dur für Violine, drei Corni da Caccia, Streicher, Basso Continuo gehören natürlich dazu, gespielt von den Virtuosi Saxoni hier unter Leitung von Ludwig Güttler. Ludwig Güttler ist zu Gast in der Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur mit Andreas Bomber am Mikrofon. Herr Güttler, Sie haben mit 14 Jahren das Dirigieren angefangen, das haben Sie uns erklärt und wie das mit der Trompete war. Jetzt kommen wir gleich auf das Corno da Caccia, das Sie uns erklären müssen. Das spielt eine Rolle in Ihrem Leben. Aber zuvor, wenn man diese Musik hört von Telemann, das ist doch eine wunderbare, gute Laune Musik, gut gemacht, kein Ton zu viel, alles passt. Warum denkt unser Musikpublikum, Telemann ist ein Vielschreiber und er ist viel weniger wert als zum Beispiel Johann Sebastian Bach? Wie kommt das?
Wir haben in der Beurteilung über künstlerische Leistungen von damals bis heute die sich überhebende Beurteilung. Man wird Telemann überhaupt nicht gerecht. Weil auch wenn man die Kammermusik anguckt, die Pariser Quartette zum Beispiel und die Vokalwerke. Es ist und ich denke, dass es mit dem Heroenkult des 19. Jahrhunderts zusammenhängt. Und da hatte man eben diese aufgerichteten Säulen Bach und Händel. Und alles andere musste dann dahinter als klein und zu vernachlässigen, als Kleinmeister verblassen, was ein perfekter Unsinn ist. Vor allen Dingen, wenn man es dann noch anguckt, aus wessen Mund es kommt. Und wir tun alles, was wir in unseren Kräften steht, solche Komponisten, wie gerade Telemann, aber auch andere, ihnen wieder zum Leben zu verhelfen. Das heißt, sie hörbar zu machen, indem wir sie musizieren, indem wir sie spielen. Das heißt nicht, dass wir nicht Bach und Mozart liebend gerne und mit großem Respekt und Hingabe musizieren, aber eben die anderen auch. Das halten wir für eine Aufgabe.
Das gilt ja auch für die nachfolgende Generation, die man gerne unter Vor- oder Frühklassik oder zwischen, was weiß ich,
wie Sturm
man
und
Sturm und Drang, ja, charakterisiert, bevor die Wiener Klassik beginnt, so mit Mozart, ja. Wobei das ja auch so ein bisschen verwaschender Begriff ist, wann das eigentlich losgeht, mit Haydn oder mit.
Ja. Guck mal den jüngeren Bruder, den Michael Haydn an. Genial! Oder den Wilhelm Friedemann Bach, von dem die meisten Leute fast nichts kennen. Die kennen alle Johann Christian wegen England. Aber Wilhelm Friedemann, fantastisch, gerade die F-Dur-Symphonie, genial.
Also ein Plädoyer dafür, sich auch diesen Schubladen manchmal ein bisschen zu entziehen.
Die Schubladen zu vernichten.
Sie haben, wenn Sie Barockmusik spielen, viele Menschen fasziniert immer diese kleine Trompete, die sogenannte Bach-Trompete, mit der diese wunderbaren Töne hervorzubringen sind. Auf der einen Seite und auf der anderen gibt es ja dann so merkwürdige Dinge wie dieses Corno da Caccia, eigentlich Jagdhorn auf Deutsch. Ich habe gelesen, Herr Güttler, Sie haben da mitgeholfen, ein solches Instrument zu entwickeln. Das müssen Sie uns erzählen. Warum spielt man nicht einfach ein Horn?
Ja gut, Waldhorn, das Horn hat eine große Entwicklung durchgemacht und hat dabei seinen Charakter verändert, wenn Sie jetzt vom Waldhorn ausgehen. Nicht? Das Waldhorn ist der Schönsänger der Romantik, spielt vorwiegend in der Alt- und Tenorlage, weil Wagner dann noch runtergezogen in die Basslage, allein durch die Wagner-Tuben, die also Tenor- und Basslich sind. Das Horn hat viele Väter, das Hirtenhorn, das Türmerhorn, das Jagdhorn und so weiter. Posthorn. Und wenn ich jetzt mal auf unseren Gewährsmann Johann Sebastian Bach zugehe und ich sehe, ordne mal allein, wenn es um das formale Zugeordnetsein von dublierenden Instrumenten, Violine, Geige, Flöte, Trompete, Corno, im Chor, welche Stimme verstärkt das Corno? Immer den Sopran. Immer.
In einem Kantatensatz zum Beispiel, wo die wenigen Thomaner, die das singen konnten, bei Bach in der Thomaskirche, in diesem Riesenraum, dass man die Sopranmelodie hört, möglicherweise sogar, wenn sie eine Choralmelodie spielt, dass man die einfach hört.
Und dass man das emblematische Instrumentarium, was für die Kantate notwendig war, einsetzt und das Corno, da dort der Trompete am nächsten verwandt und der Trompetensatz schon durch sein Herkommen nur vor hohen Standespersonen in der Kirche zum Lobe des Höchsten einsetzbar, genehmigt, wurde natürlich der Trompete verwandte Corno zur Charakterisierung und als emblematisches Instrument für Christus verwendet. Ja. Und das Corno, wie gesagt, im Sopran verwendet. Wenn ich ein Instrument im Sopran verwende, heißt es, dass es mit Flöte, die manchmal sogar noch eine Oktave höher, aber Violine und Oboe, als die wesentlichsten, im Timbre korrespondieren muss. Da geht nicht dieser herrliche, dunkle Waldhornklang, wie wir ihn dann ab 1750 weiterentwickelt über das Handhorn. Aber wir haben auch noch bei Haydn in den Menuett teilweise, in den Symphonien, das Horn, dass es in unergründlich auch Höhen hochgeht. Das Konzertieren auf dem Corno da Caccia war eben insofern auch notwendig, weil die Musiker natürlich, stellen Sie sich einen schon bestallten Trompeter vor, der nur in der Kirche und vor dem König spielen durfte. Wenn er eine Kindtaufe hatte, durfte er sein eigenes Instrument nicht spielen. Also hat er einen Corno da Caccia genommen, sodass dann 1733 der sächsische Kurfürst als Sachwalter im ganzen Deutschen Reich für dieses Trompeterwesen, Bauger, ein Patent herausgab gegen, also wieder damals, das unbefugte Hörnerblasen auf Trompetenart. Das wäre nicht notwendig gewesen, wenn
das nicht gewesen wäre.
Wenn man es nicht in der Aussage, im Ausdruck ähnlich und vergleichbar gehabt hätte.
Und diese Instrumente hat man dann nicht mehr gehabt nach der Barockzeit, weil dann
sie wurden nicht mehr gebraucht.
Da kam in der Romantik, denken wir an Karl Maria von Weber, den Freischütz, diese wunderbaren Dinge, Oberon, auch wo die Hörner eine große Rolle spielen, das ist was anderes. Und dann kam man dazu, dass man bei Bach im Rahmen vielleicht auch der historischen Aufführungspraxis sagte, ja, da steht Horn, aber das können wir nicht spielen. Und deshalb braucht man ein neues Instrument.
Erstens braucht man einen anderen gedanklichen Zugang dazu. Und viele verehrte Hornistenkollegen haben ja gedacht, die vierte Kantate Weihnachtsoratorium ist eine hohe Hornpartie. Aus ihrer Sicht richtig, aus der Sicht dessen, was damals auch an Konzerten stattfand, eine tiefe Hornpartie. Es ist ein Neruda-Konzert. Neruda war eine Musikerfamilie in Dresden, aus Böhmen kommend, hat auch dieses Hornkonzert geschrieben. Ja, das geht ja im Tonumfang noch eine Quarte, eine Terz höher. Und Bach selbst verwendet es ja bis zum hohen C. Mhm. Und im Quoniam, tu solus, du allein, verwendet
das ist ein Satz aus der H-Moll-Messe, ja.
Ja, verwendet er es eben bis D, aber in D-Alto und nicht in D-Basso, wo dann geschrieben wird, ja, eine dunkle Klangfarbe, wozu brauche ich eine dunkle Klangfarbe, wenn ich Tu Solus Altissimus Jesus Christus charakterisieren will. Es ist einfach Unsinn, was da geschrieben wird, ja, wenn man damit nichts anfangen kann. Also das habe ich wiederbelebt und habe dann auch viele Kämpfe und viele Misshelligkeiten durchstehen müssen. Aber ich war, wenn Sie so wollen, ist das Konrad der Katscha eine Vorgeschichte zum Wiederaufbau der Frauenkirche. Das war zwar nur Metall und die Frauenkirche war aus Stein, aber man hat sich an uns die Zähne ausgebissen.
Aber es war dann relativ einfacher, es auf den Weg zu bringen. Man musste nur jemanden haben, der einem das baut.
Wir hatten dann 9 Serien, bis wir dann an dem Punkt waren, wo wir wollten. Auch unterschiedliche Stimmungen. Und dann fingen an, viele andere Musiker sich dafür zu interessieren. Dann fingen auch viele andere Instrumentenbauer an, sich dafür zu interessieren und das nachzubauen.
Mit der kleinen Piccolo- oder Bach-Trompete, das besprechen wir im Anschluss an die nächste Musik, was, glaube ich, vielen Musikfreunden, die ihren Namen Ludwig Güttler kennen und selbstverständlich mit Barockmusik gleichsetzen, so geht mir es insgeheim ja auch, gar nicht wissen, ist, dass sie einerseits lange Zeit Orchestermusiker waren bei der Dresdner Philharmonie und dass selbstverständlich das ganze Repertoire rauf und runter gespielt haben im Orchester und dass sie auch relativ gut drauf waren, was zeitgenössische Musik angeht, Musik des 20. Jahrhunderts. Und da gibt es einen Komponisten, Bernd Franke, der sogar für sie komponiert hat. Dieses Stück wollen wir jetzt kurz anhören. Es dauert nur eine gute Minute. Ein Stück, was sie zur Aufführung gebracht haben, was sogar ihnen gewidmet ist und sogar ihren Anfangsbuchstaben des Nachnamens im Titel trägt. Das heißt nämlich einfach Auf G. Auf G, Gesang für Trompete, Solo von Bernd Franke. Ein Stück, was der Komponist für Sie, Herr Güttler, geschrieben hat. Ludwig Güttler ist zu Gast in der Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Hier ausnahmsweise mal mit einem Stück zeitgenössischer Musik. Am Schluss haben Sie gerade gesagt, ich habe es auch gehört, B-A-C-H kam vor. Das war bestimmt Absicht, oder?
Ja.
Der Mann wusste, was Sie dann interessiert an der Barockmusik.
Na, nicht nur interessiert, was ich auch lebe. Ne?
Ja. Mhm. Jetzt erklären Sie uns noch das Stück mit der Piccolo-Trompete, die man ja auch gerne als Bach-Trompete nennt. Was die Leute immer so fasziniert, wenn da ein Musiker aus so einem kleinen Instrument so tolle Töne hervorholt. Was hat es damit auf sich? Ist das Original? Hat Bach das verwendet?
Bach kannte dieses Instrument gar nicht, weil er auch den Ventilmechanismus nicht kannte. Bach kannte, aber die damaligen Barockentrompeten haben sich durch ein unglaublich schlankes Mensurverhalten ausgezeichnet und so, dass man eben dann die vierte Oktave diatonisch und auch teilweise chromatisch dann darüber hinaus spielen konnte. Aber natürlich hat sich der Gestus der Trompete nicht verändert, wofür sie herkam. Also Sieg, Jauchzen, Frohlocken. Ja, es gibt viele Konzerte dafür, Doppelkonzerte und noch mehr. Von den Italienern angefangen bis zu Leopold Mozart, Franz Xaver Richter, Michael Haydn.
Alles Literatur, die uns von Interpreten nahegebracht werden muss, die hinter dieser Musik stehen und den Leuten zu vermitteln, G geben und können. Jetzt hört euch das auch mal an.
Und es gibt Leute, die sich das oft anhören.
Ja. Haben Sie manchmal Probleme, wenn Sie Konzerte arrangieren, solche Sachen aufs Programm zu setzen, weil Sie sagen, wir wollen doch lieber Händel hören, obwohl so viel barocke Trompetenkonzerte gibt es gar nicht, aber Sie spielen ja dann auch was anderes, auch Vivaldi und Namen, die man kennt.
Also bei den Solokonzerten mit dem Streichorchester habe ich überhaupt keine Bearbeitung. Das sind alles Originalstücke. Ich habe Bearbeitung im Blechbläserensemble und ich habe teilweise beim Bach-Kollegium, Leipziger Bach-Kollegium, Bearbeitung, dass ich also, sagen wir, ein Stück, was für zwei Trompeten geschrieben ist, oder dass ich das dann für Trompete und Oboe spiele oder so etwas, oder, ne? Aber also sehr nahe verwandt. Tja, der Weg hat sich dann dadurch einfach so fortgezeichnet, weil die Nachfrage danach am stärksten war.
Sie waren zu DDR-Zeiten, Herr Küttler, das möchte ich Sie auch noch fragen, ja ein Musiker, der reisen durfte.
Das durfte ich erstmal nicht. Ich durfte erstmal 10 Jahre, von 64 bis 74 gar nicht fahren.
Gab es da eine Begründung für?
Das habe ich später erst erfahren, dass die Anfragen alle abgelehnt wurden. Ich habe später als in den 90er Jahren erfahren, dass Verwandte von mir in der US-Armee hohe Offiziere sind.
Anfragen heißt, man hat nicht die Künstler selbst gefragt, sondern die Staatsagentur.
Richtig, ganz richtig, wie Sie sagen.
Und die haben das entschieden.
Und die haben das ohne weiterzuleiten, ohne zu fragen, sofort.
Und warum ist dann nach dieser Frist es Ihnen gestattet worden?
Es ist mir nicht gestattet worden, das habe ich mir erkämpft. Wir sind zu Konzerten nach Schweden gefahren, das damals neutrale Schweden. Dort habe ich mir einen grünen Pass besorgt. Wir sind ja nach dem Grundgesetz alle gleich. Bin mit dem grünen Pass in die Bundesrepublik eingereist, nach Flensburg, aufs Postamt. Da hingen damals diese Telefonbücher alle so mit aufgehängt. Und da habe ich mir innerhalb von 2 Tagen über 3000 Adressen und Telefonnummern rausgeschrieben. Und meine erste Schallplatte, die hier rauskam im Osten, der habe ich dann im Konsum und in der HO die Verkäuferin alle bezirzt und habe gesagt, ich möchte meine eigenen Schallplatten kaufen. Ich habe ja 2 Stück bekommen als Referenz. Habe die gekauft und habe die gleich mit der Verpackung an die 3000 Adressen geschickt. In der Bundesrepublik, und davon haben 1% den Empfang bestätigt, und aus den 30 Leuten wurden 12 Konzerteinladungen und daraus wurden 4 Konzerte, und das war der Anfang meiner solistischen Arbeit.
Und diese Adressen waren purer Zufall, also Sie haben das aufgeschlagen oder kannten
nein,
Sie schon
nein,
Namen?
Nein, ich habe Konzertvereine, Orchester, Kantoren, schon also eingeengt aufs Metier bezogen.
Als Sie dann reisen durften, kann ich mir vorstellen, gab es auch Neider. Und Leute, die gesagt haben, na, was hat denn der da gemacht, dass er das darf, was wir nicht dürfen? Neid und Verdächtigung.
Ja, das gibt's immer. Und ich war ab 72 und ab 69 schon mit dem Orchester als Orchestermusiker unterwegs.
Also der Dresdner Philharmonie damals.
Dresdner Philharmonie, Bachorchester, das Gewandhaus ist auch. Und habe da verschiedene Dinge studiert. Und eine riesengroße Gefahr, als ich dann meine solistischen Ambitionen gestärkt habe und die erste Schallplatte einen riesen Absatz auch in Japan und woanders fand, konnte man diesen Reisenbegehren von mir nicht mehr insofern hundertprozentig widersprechen, weil inzwischen viele andere ja auch gefahren sind. Peter Schreier, Theo Adam und Sänger. Die hatten ja teilweise Verträge auch im Westen und in Wien und in München. Möglicherweise war auch ein ökonomischer Aspekt, wenn man mit einer Westfirma die Dinge in Kooperation machte. Das kann ich jetzt nicht so hundertprozentig beurteilen. Aber eine Gefahr war, dass zum Beispiel eine Agentur in Frankfurt, die auch für die DKP arbeitete, dann von der DDR die Künstler zugeschoben bekam. Und das wollte ich unter keinen Umständen. Habe also das Schwierige auf mich genommen, das im Westen, wie das damals bei uns so umgangssprachlich hieß, alles selbst zu organisieren. Und das war eigentlich auch verboten. Und ich habe dann meine Termine Veranstaltern im Westen gegeben. Die haben dann an die Künstleragentur geschrieben, ob ich da kann. Und da ich die Verzögerung von dort kannte, wussten die aber die Veranstalter im Westen schon, ich habe ihnen das selbst den Termin gegeben, dass ich können würde.
Wenn Ihnen Honorare bezahlt wurden, das wurde ja natürlich, haben Sie das Geld zu 100% bekommen? Oder
ja.
Floss das über DDR?
Nur direkt, und wir mussten dann, weiß ich, wie viele betraf, mit der Künstleragentur abgerechnet. Und da gab es die vorgenannte Provision und dann gab es den Pflichtumtausch, wie jeder westdeutsche Bürger auch an der Grenze bezahlen muss. Das mussten wir, wenn wir in der DDR zurückkamen, auch. Das war teilweise 50%. Und man hat nicht danach gefragt, wo wir unser Benzin und die Autos, die Versicherung, die Übernachtung, das Essen, wovon wir das kaufen. Also man war nicht daran interessiert, das zu ermöglichen, sondern es zu verhindern. Es gab aber dann einen Paradigmenwechsel so ab 73, 74, als die DDR versuchte, von vielen Ländern anerkannt zu werden, haben die Kulturattachés der neu eingerichteten DDR-Botschaften gesagt, Leute, wir können uns hier nicht einfach so rumsielen, die anderen machen alle Ausstellungen, Dichterlesungen, Konzerte, da müssen wir dagegen halten. Das heißt, die Kulturattachés der DDR-Botschaften haben nach Künstlern aus der DDR verlangt, und die DDR-Behörden, die das so gewohnt waren, wollten davon möglichst nichts rauslassen. Es gab also einen Gegensatz innerhalb des Systems.
Aber Sie haben es dann doch geschafft, auf diese Liste sozusagen zu kommen, dass man gesagt hat, Ludwig Güttler gehört zum Besten, ein Exportschlager.
Nein, diese Anerkennung gab es nicht, denn die Künstleragentur hat ja von sich aus konstruktiv niemals mich im Westen angeboten. Es war nur reaktiv. Also was ich selbst versucht habe zu initiieren, darauf dann zu reagieren. Angeboten wurde ich nicht. Das wurde ja... Die DDR-Künstleragentur hatte eigentlich den Auftrag, junge sowjetische Künstler mit dem Musikleben der DDR groß zu machen.
Herr Güttler, was haben Sie im Oktober 1989 gemacht? Das vielleicht zum Abschluss an den berühmten Musiker und den Barocktrompeter, nicht nur Barocktrompeter, wie wir in der Sendung ja gehört haben. Diese Frage, das ist ja etwas, was so ganz tief in Ihr Leben eingegriffen hat, diese DDR-Geschichte und hinterher ja noch Jahrzehnte im vereinten Deutschland. Was haben Sie da gemacht? Erinnern Sie sich an diese Zeit?
Es gab zwei Musiker in der DDR, die Frau von Gorbatschow, Raissa Gorbatschow, wenn sie in die DDR kam, hören wollte. Das war Kowalski und ich.
Kowalski ist ein Altist, Counter. Ein Sänger, ein Countertenor.
Richtig.
Damals noch eine Seltenheit, ja. Auch in der DDR, aber auch im Westen.
Das heißt, und wenn also Gorbatschow kam und versucht, ganz hektisch, als Berlin Anruf, können Sie mit dem Berliner Kammerorchester oder mit wem auch immer, dort und dort, ein Konzert machen. Und zwar immer mit Kowalski. Und ich habe dann erfahren, dass eben der Wunsch von der Raissa Gorbatschow kam. Das hat mich also, sagen wir mal, innenpolitisch in der DDR gestärkt. Hat aber den Neid und den Hass bei denen, die es ohnehin waren, noch verstärkt, noch vergrößert. Über die Grenze, über die Grenzerfahrung will ich jetzt nicht reden, da brauchen wir noch mehrere Tage. Und mit den Beschwerden und allem drum und dran. Aber, wie man ja gesehen hat, am 9. November war es aus. Da hatte die DDR gerade mit der Ruhrgas AG eine Ausstellung von Gemälden aus der Dresdner Gemäldegalerie in der Villa Hügel bei Krupp in Essen. Und dazu hatten wir ein Konzert, Leipziger Bachkollegium und ich. Wir saßen nach dem Konzert beisammen dort in der Villa Hügel beim Empfang. Da kam jemand rein und sagte, die Mauer ist gefallen. Lachten alle. Guter Witz. Und dann brachte man einen Fernsehapparat und dann sah man alles.
Und was haben Sie gedacht?
Endlich. Ich habe ja immer schon unternehmerisch und einfach durch mein Herkommen gedacht und gehandelt. Und war diesen bürokratischen Verhinderungsmechanismen, die übrigens nicht mit der DDR gestorben sind. Sie haben ja bei vielen Instituten den Verselbstständigungsdrang. Es gibt auch Musikhochschulen, die denken, sie existieren für sich und haben die Orientierung aufs Musikleben eingeschränkt, wenn sie sie jemals hatten oder noch nie gehabt oder verloren. Und insofern, was ist wozu da, was dient? Dient wozu? Das Wort dienen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt.
Wir hören zum Schluss noch ein paar Takte aus der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel, eingerichtet für Blechbläser und gespielt vom Blechbläserensemble Ludwig Güttler. Mit Ihnen an der Spitze als Dirigent und sicher spielen Sie auch mit.
Nein, ich spiele selber. Ich spiele die auf eine Trompete umgelegte erste Geigenstimme.
Das war die Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur mit Andreas Bomber am Mikrofon. Zu Gast Ludwig Güttler, der Barocktrompeter, man könnte fast sagen der Trompeter der Deutschen Einheit und der Vortrompeter des Wiederaufbaus der Dresdner Frauenkirche.
Es ist zu viel der Ehre.
Vielen Dank fürs Gespräch und meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören.
Danke Ihnen auch. Danke.